Danke, danke. Lass uns Platz nehmen. Preis sei Gott in der Höhe. Halleluja. Wir wollen Gott anbeten, Gott preisen. Mein Thema heute ist, lass dich von Gott überraschen. Ich lade dich ein, im Überraschungsclub Gottes einzutreten, Mitglied zu werden und dich jeden Tag, jeden Morgen neu sich von Gott zu überraschen. Gott überrascht dich mit einer Gebetserhörung, mit einem Wunder, mit einer Führung oder Leitung durch deinen Heiligen Geist, durch ein gutes Wort, durch irgendeine Ermutigung, durch einen Anruf, egal, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie Gott uns permanent überrascht. Da ruft dich jemand an, an den du gar nicht mal gedacht hast. Plötzlich steht er vor der Tür und klopft er dir an oder klingelt das Telefon, dein Handy, was auch immer ist. Lass dich von Gott überraschen. Aber nicht nur auf menschliche Art, sondern auf göttliche Art, auf übernatürliche Art. Lass dich überraschen. Das Leben ist wie eine Wundertüte. Ich weiß nicht, ob du sowas noch kennst. Früher gab es Wundertüten. Die hat man gekauft für 10 Pfennige. Oder konnte man aufmachen und dann hat man irgendetwas Schönes drin gefunden. So, auch heute Abend, ich lade dich ganz herzlich ein. Wir haben die nächsten Tage gute Themen. Du kannst diese Themen alle im Internet nachhören. Eigentlich ist diese Gemeinde eine Predigtgemeinde. Wir predigen das Wort für die ganze Welt und wir erreichen so viele tausend Menschen. Also hier predige ich für vielleicht eine Handvoll Leute oder nur für ein paar Leute. Und ich würde auch sogar ganz allein predigen, nur für mich selber. Aber dadurch, was im Internet alles passiert, Leute schreiben mir immer wieder, wie sie gesegnet worden sind, wie sie den Herrn gefunden haben, wie sie geheilt worden sind und so weiter. Und ich habe eines festgestellt, man braucht gar nicht so viel Seelsorge und so viel Gebet und dergleichen Dinge. Das Wort Gottes macht einen gesund. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und deshalb predige ich mit Freude, denn ich weiß, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es ist wie der Regen, der auf die Erde befeuchtet und es vollbringt Wunder. Ich lade dich ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste hier im Haus. Am Samstag wird das Thema sein, also morgen, wie Gott einem hilft, wie Gott einem durchhilft, wie Gott einen durchträgt. Ihr habt schon so viele Wunder erlebt, der Fürsorge und Führung Gottes. Man denkt, man ist aufgegeben, man ist verloren, man hängt irgendwo in der Luft. Nein, bei Gott hängt man nicht in der Luft, Gott bringt einen durch. Auf merkwürdige Art und Weise, wie, das werde ich also morgen verraten. Dann habe ich noch ein Thema für Sonntag, vertraue Gott. Gib dein Vertrauen nicht auf. Wenn du die Hoffnung aufgibst, den Glauben aufgibst, bist du verloren. Also, wir brauchen einen Strohhalm, wir brauchen etwas, an dem wir uns festhalten können. Und deshalb dein Vertrauen an Gott. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Nächsten Mittwoch, so gut will und wir leben, ein gutes Thema. Du musst auch etwas tun, nicht nur an Wunder glauben, sondern beende dein Wüstenleben, dein Wüstendasein. Wenn du im Tal bist, steht es einmal in der Bibel, bau keine Hütte im Tal, geh schnell durch, so schnell wie möglich. Wenn du Schwierigkeiten hast, bleib nicht hängen an den Schwierigkeiten. Beschäftige dich nicht zu viel mit den Schwierigkeiten. In der Wüste, guck, dass du so schnell wie möglich durchkommst, sonst vertrocknest. Sonst fressen dich die Geier oder was weiß ich. So, beende dein Wüstenleben, wird mein Thema sein. Am kommenden Mittwoch, Gott möge euch alle segnen. All diese Predigten sind im Internet nachzuhören und da kannst du anklicken. Und ich bin manchmal überrascht, wo die Leute alle die Predigt hören. Da schrieb mir jemand, eine Dame von irgendwo, weiß ich nicht. Wissen Sie, nach der Arbeit als Krankenschwester, wenn ich nach Hause komme, dann sitze ich in der Badewanne und horche ihre Predigten. Manchmal schlafe ich dabei ein. Das ist nicht schlecht, verstehst du? Aber irgendwas bleibt hängen. Weißt du? Ich habe eines festgestellt, ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, der war taubstumm und der war in jedem Gottesdienst. Und irgendwie so mit Zeichensprache und aufgeschrieben, habe ich versucht, mich mit ihm zu verständigen, sagte er, ich verstehe nichts, aber weißt schon, die Gegenwart Gottes, das ist, was mir gut tut. Und ich möchte einfach in der Gegenwart Gottes sein, mehr nicht. Auch wenn ich nichts verstehe, ich sehe die Leute, ich sehe, wie du da flatterst und dich bewegst und was weiß ich, was du da machst. Und ich gucke dir auf die Lippen, manchmal kriege ich was mit, manchmal auch nicht. Spielt keine Rolle. Die Gegenwart Gottes ist das, was uns am Leben hält. Und auch wenn du manchmal nur kurz reinguckst und reinschnupperst, auch so, wenn manchmal nur ein paar Brocken, irgendwas bleibt hängen. So, lass dich von Gott überraschen. Das Leben ist voller Überraschung, voller Freude und voller Traurigkeit, voller Schicksalsschlägen. Was heißt, das ist einfach, das Leben ist so flexibel, so beweglich. Das Leben heißt eigentlich staunen und sich wundern und da passiert so viel Unmögliches und Mögliches. Weißt du, wir müssen da durch. Bleib nicht im Tal hängen, bleib nicht in deinen Problemen hängen. Traue Gott was zu. Deshalb am Sonntag das Thema auch. Und ich predige immer blockweise. trau Gott was zu, vertrau ihm, er bringt dich durch. Und manchmal denke ich, wie schnell vergeht das? Wie schnell vergeht das Leben? Wie schnell vergehen die Jahre? Da frage ich, wo bin ich? Manchmal denke ich, wie viele Jahre sind es her? Da hast du im Sandkasten noch gespielt. Du warst ein kleiner Junge. Bist einfach eigentlich irgendwie also, nette Dinge gemacht im Wald und so. Nein, es sind Augenblicke. Und meine Botschaft, mein Anliegen ist, genieße die Augenblicke des Lebens. Die gehen so schnell vorbei. Deine Kinder, die fliegen alle aus. Deine Ehe, deine Familie, da stirbt einer weg. Guck mal, und je älter du wirst, desto weniger Freunde und Verwandte hast du. Die sterben alle weg. Das Leben geht so schnell vorbei. Genieße jeden Augenblick. Das fange an zu staunen. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Und so weiter. Eine Frau, kurz nach dem Krieg, die noch nie ans Meer gegangen ist, die kam ans Meer und sagt, endlich, das Wasser ist nicht rationalisiert, also auf Lebensmittelkarten. Endlich so viel Wasser, jetzt kann ich trinken. Verstehst du? Staune über die kleinen Dinge des Lebens, über die Ameise. Fang an zu staunen über die Kleinigkeiten. Da denkst du, da muss ein Elefant kommen, um zu staunen. Nein, eine kleine Dinge. Man staunt, wenn zwei Menschen sich finden und sich verlieben und einander zueinander bekennen und sagen, die vergessen die ganze Welt. Die vergessen die ganze Welt. Und das ist für die Verliebte der Anfang der neuen Welt, der neuen Schöpfung, der Freude und so weiter. Alles vergessen und wir konzentrieren uns auf das Neue, was jetzt kommt, was jetzt passiert, auf die neue Welt. Fang an zu staunen. In der Bibel heißt es am Auferstehungsmorgen, am Ostermorgen, da weinten die Frauen vor Freude, als sie hörten, Jesus lebt. Fang an zu staunen, wenn du die Nachricht hörst, Gott ist auf dem Plan, Gott liebt dich bedingungslos, was es auch immer ist. Staunen ist für mich der erste Grund des Glaubens. Wenn du nicht mehr staunen kannst, kannst du auch nicht mehr glauben. Fang an zu staunen, dass Gott mich liebt. Wie schön hat er mich gemacht, die Hände, dass sie funktionieren. Und die Beine und mein Kopf und was weiß ich, meine Augen. Wie das alles so funktioniert. Staunen ist der Grund des Glaubens. Und hier fängt das Denken an, das Erkennen, das Bejahen, das Annehmen. Gott baut, stell mal vor, aus der Rippe die Frau. Gott baut aus der Rippe die Frau und stellt den Mann dar. Und dann sagte man, das ist meine Männin. Nur aus der Rippe. Gott macht aus Kleinigkeit. Wir müssen anfangen zu staunen. Nicht aus irgendwelche super Dinge. Nein, voller Staunen und Begeisterung nennt er dann in 1. Mose 2, Vers 21, der Adam, Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Die ganze Schöpfungsgeschichte ist nur Staunen. Und Gott sah, was er gemacht hat. Es wäre Tag oder es wäre Licht. Die Erde bringt er hervor, er staunte und er segnete. Du kannst nur genießen, wenn du anfängst zu staunen. Du kannst in dir aufnehmen, staunen, was Gott alles so schafft, was er alles so macht. Die Leute am Pfingsten, sie rühmten die großen Taten Gottes. Sie rühmten, was der liebe Gott gemacht hat. Er hat Jesus gesandt, hat Jesus auferweckt, er hat Jesus in den Himmel geholt, hat den Heiligen Geist geschickt. Staunen, was aus diesen kleiner Jünger Schaf, was daraus geworden ist, die Gemeinde Jesu. Ich muss vorstellen, im ersten Jahrhundert haben die Christen schon bald das ganze römische Reich erfüllt. Die Menge staunte, als sie hörten da in fremden Sprachen. Was ist denn das? Was soll das werden? Wo soll das hinkommen? Staunen. Je mehr du anfängst, über die biblischen Geschichten zu staunen, wie ist das möglich? Also ich verstehe das nicht. Fang an zu staunen über die Dinge, die du nicht verstehst. Und sagst, danke Herr, muss das irgendwie stimmen. Weißt du, es gibt so viele Dinge, was zwischen Himmel und Erde, was nicht in den Schulbüchern steht, wo wir staunen und bewundern können. 3000 Menschen ließen sich damals am Pfingsttag taufen, als sie hörten, wie plötzlich diese Feiglinge, Helden wurden aufstehen und sagen, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Sie staunten. Wie ist das nur möglich? Zuerst diese Angsthasen, diese Flüchtlinge, diese Kriecher, Petrus, denkt an Judas und so weiter, dieser Verräter. Und plötzlich staunen sie. Wie ist das möglich? Jesus begegnet ihnen. Und je mehr du staunst, desto mehr Gotteserfahrungen machst du. Fang an zu staunen. Ganz einfach. Fang an zu staunen. Und dann begegnest du Jesus. Die Frauen staunten. Zuerst gehen sie bekümmert, bedrückt. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Wer wird uns diese Hilfe leisten? Und als sie hingingen, und das ist für mich die Lösung des Problems. Geh auf dein Problem zu. Lauf nicht vor deinem Problem weg. Lauf nicht vor deiner Krankheit weg. Lauf nicht von deiner Sorge weg. Geh auf dein Problem zu. Jetzt gehe ich zum Arzt. Jetzt gehe ich zur Operation. Vielleicht fällt sie aus. Vielleicht wird gestreikt im Krankenhaus oder was weiß ich alles. Egal, ich gehe auf die Sache zu. Und während sie auf das Grab zugingen, wer wird uns den Stein wegwälzen? Wir möchten so gerne den Herrn Jesus salben, unseren König, unseren Herrn. Das haben wir verpasst, sind nicht mehr dazugekommen. Und während sie so nachdachten, plötzlich sitzt ein Engel auf dem Stein, der Stein ist weggerollt, die Soldaten sind weg. Staunen. Wie ist das nur möglich? Als Jesus den Jüngern am See im Sturm begegnet oder wo auch immer, sie staunen. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorcht? Wer ist das? Wer ist dieser mächtige Herr? Fang an zu staunen. Wie groß ist mein Gott? Sag doch, geh mal zum Sternenhimmel hier in Berlin, siehst du nicht, da musst du ein bisschen in den Wald fahren. Auf dem Mauerstreifen vielleicht, von dort aus siehst du was. Einfach irgendwo, wo es dunkel ist, fangst an zu gucken, ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne und plötzlich der ganze Himmel voller Sterne. Und dann staunst du, wie groß ist mein Gott. In unseren Gottesdiensten kam hier in Berlin einmal eine Frau und sagte, ich habe nichts zu staunen. Dann fragte ich, wo wohnen Sie? Dann an Tegeler See, irgendwo wohnen Sie. Ich habe gesagt, fangen Sie an, den Himmel anzugucken. Fangen Sie an zu staunen. Fangen Sie an zu wundern. Ja, gehen Sie raus abends und dann fangen Sie an zu staunen und Sie sehen, wie groß ist Gott. Und jeder Stern ist eine Verheißung Gottes. Jeder Stern ist ein Segen Gottes. Jeder Stern ist ein Engel Gottes. Die Sterne rühmen dich, Gott. Also da ist Leben auf diesem Planeten, auch wenn es Lichtjahre und Jahrtausende von Lichtjahren entfernt ist, fang an zu staunen, wie groß. Und dann kamen sie, also ich verstehe, Gott ist doch auf dem Plan. Gott hat alles in der Hand und er steuert die Sterne, wie das alles so funktioniert und so weiter. Und dann habe ich ihr erzählt, das ist noch viel mehr. Geh mal in der Sternwarte und lass dich da überraschen, wie Gott wunderbar die Erde und das Universum geschaffen hat. Und dieser Gott, der diese Planeten so herrlich geschaffen hat, hält dein und mein und unser Leben in der Hand. Und dieser alte Prophet vor 3.000, 4.000 Jahren, vielleicht auch 5.000 Jahren, dieser Hiob, weißt du, glaubende Menschen sind viel klüger manchmal, als man denkt. Man denkt, die sind alle hinter Mond. Nein, die sind up to date. Und dieser Hiob schreibt, und Gott hat die Erde im Nichts aufgehängt. Vor 5.000 Jahren haben die das gewusst. Da gab es doch kein Sputnik und kein Apollo. Und kein Gemini. Weißt du, Gott hat die Erde im Nichts aufgehängt. Von wegen, Gottes Hand hält alles. Fang an, über die Hand Gottes zu staunen. Der das hohle Meer schöpft. Der die Erdplatten hin und her bewegt. So, der Mensch soll wieder staunen lernen. Nicht nur im Fernseher in der Röhre gucken. Nein. Und da hinterm Smartphone nachlaufen wie ein Dummer. Verstehst du, er sollte anfangen zu staunen. Da, wenn er vorbeigeht, in der Natur, was da alles los ist. Die Natur lebt. Und der Mensch soll anfangen zu staunen und mit Gott anfangen zu sprechen. Und jedes Bäumchen, jede Pflanze ist eine Botschaft Gottes. Und da stehst du plötzlich da und sagst, Herr, wer bin ich? Du hast das alles so wunderbar gemacht, alles so perfekt, alles greift ineinander. Alles gehört zusammen. Und dann fängst du an, mit Gott zu reden, Gott zu fragen. Gott antwortet dir. Und ich finde es ganz toll in der Bibel. Weißt du, da staunt man, wenn Gott plötzlich einem mit seinem Namen ruft. Das ist in der Bibel einer, der ist auf den Baum gestiegen. Dieser Zachäus, der steht da. Er wollte nur Jesus sehen. Und dann steht plötzlich Jesus vor diesem Zachäus und sagt, Zachäus, komm runter. Der Herr kennt ihn mit Namen. Und er sagt, steig runter, ich will zu dir einkehren. Ich will dein Gast mal sein, mal dich besuchen. Du musst mich nicht vom Baum angucken, sondern ich möchte bei dir zu Hause sein. Erstaunte, ist das möglich? Und wenn du anfängst zu staunen, du wirst überrascht sein. Die Königin von Äthiopien, die von Saba, diese Königin, die kommt zum Salomo, will Salomo hören, die hat in ihrem Land so viel von dem Mann gehört, wie viele Gedichte der kann alle Pflanzen beschreiben, der war alles. Der war so ein Allround-Genie, so wie der Goethe. Und hört ihn und sagt, nicht einmal die Hälfte war mir gesagt von dem, was Salomo alles ist. Und stell mal vor, wenn du zum Heiland kommst, nicht einmal ein Zehntel, nicht einmal ein Hundertstel wird dir gesagt, was der Herr alles so ist, was er alles so kann, was er alles vollbringt. Er hat dich bei deinem Namen gerufen, Jesaja Kapitel 43, Vers 1, so wie den Zachäus. bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Weißt du, für mich war eine der größten Erfahrungen als junger Christ, zu Hause konnte ich nicht beten, wir waren 10 Personen, wir sind einander auf die Nerven gegangen. Und da bin ich meistens ausgebüxt und da bin ich am See gegangen und habe an so einem Baggersee, da bin ich um den See gelaufen und dann habe ich gebetet. Ich habe natürlich nicht Hände gefaltet und so. Nein, so im Geist, man muss ja nicht religiös sein. Und ich war nicht religiös. Und ich bin Gott dankbar, dass ich nicht in der Religion groß geworden bin. Sondern ich habe so gebetet und lauf so und sage, lieber Gott, ich liebe dich. Oh, ich mag dich. Du bist wunderbar, wie du mich fühlst und leitest. Und plötzlich höre ich eine Stimme. Johannes! Das gibt's doch nicht. Niemand. Normalerweise, wenn ich dort laufe und spazieren gehe, gucke ich alles, dass kein fremder Mensch ist. Denn weißt du, wenn du so Selbstgespräche führst und betest, denken die Leute, bist verrückt. Heute natürlich machen sie alle mit den Smartphones. Aber früher gab es sowas bei mir nicht, vor 50 Jahren oder 60 Jahren. So, denke ich, da ist niemand da. Und dann laufe ich wieder eine Weile und plötzlich ruft mich auch eine Stimme. Und weißt du, was da passiert? Johannes, denke ich, irgendjemand kennt mich. Irgendjemand ist hier. Dreimal hörte ich die Stimme aus irgendwoher, aus dem Gebüsch oder wo auch immer. Niemand war dort und niemand kannte mich. Aber es war die Stimme Gottes. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und hier komme ich nach Hause, denke, das ist was Verrücktes erlebt. Ich fange an zu spinnen. Ich drehe durch. Aber nein, Jesaja 43, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Aber wieder, danke, Jesus. Du kennst mich, du weißt, wo ich wohne. Du weißt, was ich für einen Spitznamen habe. Du weißt alles, wer ich bin. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Denk an die Samariterin. Du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus, wenn du anfängst, mit dem Heiland ernst zu gehen oder ernst zu machen. Du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Die Samariterin, Jesus muss da durch, sitzt am Brunnen, macht sie gemütlich und sagt, Frau, kannst du mir was zu trinken geben? Weißt du? Und dann gibt es eine kleine Diskussion und da entsteht etwas. Plötzlich rennt diese Frau in die Stadt, erzählt den Leuten, der hat mir alles gesagt. Weißt du, wenn du anfängst mit Gott zu reden, staunst du und er fängt dir alles nacheinander aufzuzählen, aufzusagen. Ja, der hat mir alles gesagt. Ich möchte dich einladen, fang an, ein Wunderleben zu leben. Dass du einfach staunst und sagst, der sagt mir alles. Der verpetzt mich. Ja, du sitzt hier in der Gemeinde oder hörst zu Hause im Internet oder im Radio oder sonst wo diese Predigt von heute Abend und Leute schreiben mir, Herr Matthäus, woher wissen Sie? Sie haben genau mein Problem angesprochen. Lesen Sie die Gedanken in etwa? Ich lese keine Gedanken, habe keine Lust, ich bin schon froh, wenn ich meine Bibel lesen kann. Verstehst du, von wegen soll ich dann noch deine Gedanken lesen? Oder was du Leute denken, aber ich weiß, der Heilige Geist offenbart, er ruft uns beim Namen, er erzählt uns alles Mögliche und manchmal, ich kann mich so vorbereiten auf die Predigt, so gut wie ich will, manchmal schmeiße ich alles um und dann sage ein paar Dinge, die ich gar nicht auf dem Programm habe oder gar nicht aufgeschrieben habe. Und das sind Inspirationen, der Heilige Geist ist es, der weiß, was du und was ich, was wir miteinander brauchen. Der hat mir alles gesagt, obwohl er gar nichts gesagt hat, wenn du genau hinguckst und hinhörst. Aber dieses Staunen, du ein Jude, ich eine Samariterin, du kommst zu mir und bittest mich um Wasser. Weißt du, Gott kümmert sich um uns, Gott kennt uns, Gott weiß, wo wir wohnen. Zachäus, ich muss zu dir einkehren. Wir staunen, sind überrascht, dass Gott uns kennt. Und ich möchte dir sagen, du wirst noch mehr überrascht sein, wenn du anfängst, Ja zu Jesus zu sagen. Du wirst merken, Gott hat mich gewollt, bevor mich meine Eltern abtreiben konnten, bevor die, was weiß ich, was nehmen konnten, dass ich abgeführt werde. Nein, Gott hat mich gewollt. Ich bin trotzdem geboren. Und beste Gesundheit. Manchmal gesünder als die Wunschkinder waren. Gott hat mich gewollt. Gott liebt mich. Gott ist mit mir. Gott macht mit mir Geschichte. Weißt du, da staunst du, wie Gott es so alles fügt. Er ist dieser Schachmeister, der die Steinchen hin und her bewegt, dass es so Durchschlagskraft hat. Gott übertrifft alles und alle. Wir erkennen, wenn wir anfangen, ernst mit Gott zu machen, wir kommen in die Tiefe des geistlichen Lebens. Wir merken plötzlich, du, Gott ist mit uns. Und ich sage es immer wieder, ich betone es immer wieder, wenn du weißt, Gott ist mit mir, wenn du diese Überzeugung hast, dann kann niemand und nichts gegen dich sein. Die können sich alle verschwören, die können hexen und zaubern und fluchen und Hokuspokus machen. die können dir nichts ausrichten, denn um dein Leben ist ein Schild, eine Schutzmauer, ein Wall. Die trifft es. Weißt du, die schießen diese Pfeile nach dir ab und diese Pfeile kommen als Bumerang zu denen wieder zurück. Und es wird sie treffen. So, wer Gott hat und Gott kennt, der muss sich nicht mehr mit anderen Leuten rumschlagen. Das ist meine Erkenntnis, meine Erfahrung, die ich hier weitergebe. Du musst dich nicht mehr mit Leuten ärgern. Du musst nur mit Gott verbunden sein. Gott, dein Vertragspartner, mit Gott im Bunde und so weiter. Und dann merkst du, wie stark du bist. Nichts und niemand kann mich von seiner Liebe trennen. Nichts und niemand kann mich krank machen. Nichts und niemand kann mich beherrschen. Nichts und niemand kann mich kontrollieren. Nichts und niemand kann mich verdammen. Ist jemand in Christus? Das Wichtigste ist, dass du in Christus bist. Nicht religiös. Hör doch auf mit deiner Religion. Kannst einpacken und nach Hause gehen. Aber mir geht es darum, dass du in Christus bist. Mit Gott verbunden. Der Herr in dir. Und dann hat plötzlich niemand ein Recht dazu, irgendwas Negatives über dich zu sagen. Du bist ein Wunschkind Gottes. Halleluja. Ist das nicht herrlich, fantastisch? Du stehst unter der Gnade Gottes. Du bist unter einem höheren Gesetz. Du bist in seiner Hand eingraviert. Richtig heißt es, eintätowiert. Die gesamte Natur kennt keine Gnade. Aber die Liebe Gottes, die dich umfängt, die dich umgibt, ist gnädig, barmherzig und gütig. Halleluja, preis dem Herrn. Da staunst du, wie gut Gott doch zu mir ist. Und ich bin gar nicht so gut. Du bist auch nicht so gut. Da ist niemand so gut. Niemand ist perfekt. Aber gerade diese unperfekten Leute liebt der Heiland besonders. Die Schwachen, die Armen, die Mühseligen und Beladenen, die liebt er besonders. Du stehst mit Gott über der Natur. Die Natur kennt keine Gnade, aber mit Gott stehst du über der Natur. Über das Gesetz. Über die ganzen Regeln. Weißt du, die Regeln sind alle von Menschen aufgestellt. Entdeckt und entwickelt und was weiß ich. Wenn du in Gott bist, dann weißt du, was du zu tun und zu lassen hast. Das weißt du von dir selber, ohne Knigge gelesen zu haben. Ich staune die nie zu begreifende Gnade und Geduld und die Liebe Gottes. Ich staune. Und hier ist es, fang an zu staunen, zu bewundern, einfach begeistert zu sein. Gott will für dich ein Wunder tun. Und nicht nur will, er tut es. Von Anfang an. Du hast mich zubereitet im Mutterleib. So steht es im Psalm. Du hast mich zubereitet im Mutterleib. Guck mal, ich bin trotzdem geworden. Und wie gut ich geworden bin. Von Engeln bin ich im Mutterleib belehrt worden, sagen die Juden. Ich staune, ich bin überrascht, dass er uns immer noch segnet, dass seine Hände immer noch über uns ausgebreitet sind. Oder die kleinen Kinder beten breit aus, die Flügel beide. Verstehst du? All die Flügel. Die Liebe Gottes ist über uns gebreitet, wie bei einer Henne, die über ihre Küchlein ihre Flügel gebreitet hat. So ist der liebe Gott über dein und mein Leben. Fantastisch. Weißt du, ich staune, dass Jesus in uns wohnt, dass er so viel Platz bei mir findet. Ich kann es nicht fassen. Ja? Und du kommst zu mir. Weißt du, der Herr Jesus ist im Stall zur Welt gekommen. Und der Herr Jesus wohnt in unserem Herzen. Und eigentlich unser Herz ist leer. Eigentlich. Da wird nur Blut durchgepumpt. Da wird nur Blut durchgepumpt. Und er sagt, ich will in deinem Herzen wohnen, sich bei uns wohlfühlen. Und ich will bei euch bleiben, bis dann in alle Ewigkeit. Und der Heilige Geist, der dann in unser Leben noch kommt, ein Teil der Gottheit, der bleibt bei uns ewiglich, sogar auch wenn du im Himmel nachher bist. Nur so nebenbei. Ich staune über die Größe Gottes, die so unfassbar, so unbegreiflich, so unaussprechlich ist. Und was wir von Gott wissen, meine Lieben, ist nicht mal eine Promille. Das gesamte Universum ist noch gar nicht alles erforscht. Die Mikrowelt ist noch gar nicht erforscht. Verstehst du? Ein paar Bakterien, was weiß ich, ein paar Viren, ein paar Bazillen. Ich staune. Und je mehr ich sehe, verstehe, desto weniger verstehe ich von der Größe und der Gnade Gottes. Ich staune, dass Gott uns zuerst gesucht hat, uns nachgegangen ist, uns seinen Sohn gesandt hat und seinen Sohn für uns opferte. Wir waren nicht die Frömmsten, auch dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Ich staune über diese unverdiente Gnade. Ich muss nicht leisten. Ich muss keine religiösen Klimmzüge vornehmen, mich anstrengen, brav zu sein. Wisst ihr, ich spreche als Pastor. Und ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich erzähle euch, wie ich Gott erlebt habe. Ich habe Gott ganz anders erlebt. Anders, als man in der Theologie lernt und studiert. Ich habe Gott erlebt, je schlechter ich war, desto näher war die Liebe Gottes zu mir. Fantastisch. Je weniger ich vorbereitet war, desto mehr hat mich Gott gesegnet. Ich werde nie vergessen, ein Gottesdienst in Rumänien. Ich war dort, bin 17 Stunden unterwegs gewesen, bis ich schließlich die Gemeinde erreichte. Und als ich dort war, war uns verboten zu sprechen. Wir wurden in so Kleiderkammer eingesperrt, damit niemand uns sieht und hört und niemand mit uns Kontakt aufnimmt. So, und da habe ich gesagt, guck mal, jetzt fahrt mal 17 Stunden. Man plagt sich ab und quält sich ab und man darf nichts machen, kein Grußwort sagen, kein Lied singen, nichts. Nicht mal guten Tag den Leuten sagen. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt in den Zoo, gucken uns ein paar Karpatenbären an. Und so sind wir gewesen, im Karpatenbären angeguckt. Und während wir so im Bärenrevier dort marschieren und die Bären uns angucken, spricht der Heilige Geist zu mir, geh zurück in der Gemeinde, wo du heute Morgen warst. Da habe ich gesagt, lieber Gott, guck mal, das war Quatsch, was ich dort in der Gemeinde erlebt habe. Denn nämlich vorher, als ich wegfuhr, habe ich gesagt, du, ich habe noch eine andere Adresse dort und dort, 30, 40 Kilometer weit, ist noch eine Gemeinde, die werde ich besuchen. Und da sind die ganzen Securitas-Leute mit dem Radl dahin gefahren und geguckt und wo die dann hinfahren, um uns da einfach erwischen, dass wir doch unerlaubte Gottesdienste halten. Aber wir gehen dann zurück in diese Gemeinde. Derselbe Pastor, der gesagt hat, schnell da rein. Taucht unter. Derselbe Pastor sagt, Halleluja, Bruder, die Luft ist sauber, komm schnell. Sag uns ein Grußwort. Weißt du? Oder sag uns ein paar Worte. Und ich war nicht vorbereitet. Ihr kennt ja diese Geschichte, habe ich schon so oft erzählt. Und so weiter. War gar nicht vorbereitet. Stehe vorne, weiß gar nicht, was ich predige. So eine blöde Predigt. Das war die blödeste Predigt, die ich je in meinem Leben gehalten habe. Ich habe nicht einmal eine Bibel dabei gehabt, weil ich dachte, da kann ich sowieso nichts machen. Geh rein und dann nehme ich von der Schwester der Bibel. Aus der Gemeinde kannst du mir eine Bibel ausleihen, kein Übersetzer. Dann frage ich, ist jemand, der hier Deutsch spricht? Und so weiter, da hat sich so ein kleiner Junge gemeldet, der heute Pastor ist, hier in Deutschland. Nur nebenbei. Gott hat seine Berufe, ihn damals beim Übersetzen berufen. Nur nebenbei. Weißt du, eine gesegnete Versammlung, da nehme ich die Bibel von dieser Schwester, schlag auf. Nein, unmöglich, sowas kann, was soll ich da sagen? Schlage wieder zu. Weißt du, manchmal kann man so auch so wie ein Horoskop lesen. Schlagt man auf und dann irgendwas ist da drauf. Kann man irgendwas draus machen. Und dann schlage ich nochmals auf und nochmals auf und immer eine Stelle links gebacken, rechts gebacken. Denke ich, nein. Was kannst du sagen von links gebacken, rechts gebacken? Dann stehe ich vor der Gemeinde und sage, liebe Geschwister, tut mir leid, ich bekomme von Gott kein anderes Wort als links gebacken und rechts gebacken. Da von dem alten Propheten in der Bibel. Und dann lese ich vor. Dann habe ich gesagt, bei mir, ich weiß nur eines, wenn meine Mutter Pfannkuchen, heißt es bei euch Pfannkuchen? Oder Flinsen, bei uns waren es Flinsen. Pfannkuchen gebacken hat, dann hat man gewendet, dass es links und rechts gebacken wurde. So richtig, so. Und da habe ich diese Inspiration bekommen. Wir müssen durch, ganz durchgebacken werden. Und die Botschaft, die Predigt, die war ganz toll, durchgebacken. Und während ich predige, plötzlich schreit jemand von hinten und alle gucken hin. Da war ein Taubstummer, der ist geheilt worden während der Verkündigung. Obwohl er nichts verstanden hat. Und so weiter wurde geheilt. Und dann dachten, jetzt kommt der große amerikanische Heilungsevangelist, der war ein junger Pastor. Und dann sagen, Pastor, bet für das, bet für das, bet für das. Und dann habe ich Gebetsanliegen, die ganzen Taschentücher, ganzen Berg voll Taschentücher, Hände draufgelegt und gesegnet. Das ist alles okay. Aber da ist etwas passiert. Dann sagt der Pastor, bete auch für den Bruder, der nicht hier ist und der gerne hier wäre. Der war im Gefängnis. Bet für den Pastor. Und ich habe für den Pastor, für dieses, zuerst habe ich gar nicht gecheckt, was es ist. Manchmal steht man auch auf der Leitung. Und für den Bruder, der hier gerne wäre und nicht hier sein kann, habe ich gebetet. Ich bin noch nicht in Stuttgart zurück. Dann kriege ich eine Postkarte. Nur eine Postkarte. Der Bruder, der nicht, für den wir gebetet haben, der nicht da war, ist wieder da. Weißt du, was es heißt? Er ist entlassen. So eine Salbung war im Gottesdienst links gebacken, rechts gebacken. Sei nicht so kompliziert. Weißt du, das ist, wie Gott uns überrascht. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Können wir Amen sagen? Gottes Gelegenheiten sind unsere Verlegenheiten. Je weniger du kannst, desto mehr kann Gott ausrichten. Deshalb, wenn wir schwach sind, sagt Paulus, sind wir stark. Staune. Staune, wie Gott uns nachgeht, wie Gott uns arbeitet, mit uns arbeitet, wie Gott uns zu uns spricht. Er sagt, ich will euer Vater sein. Ich will euch versorgen. Mach dir keine Gedanken. Ich staune, dass ich in ihm einen Vater gefunden habe und Vater Daddy nennen kann. Und ich habe diesen Vaterschaftstest gemacht. Ich weiß, Gott ist mein Vater. Halleluja. Er ist mein Vater und er bleibt mein Vater. Ich kann alle anderen Väter vergessen. Und manche haben vielleicht viele Väter und viele Mütter. Aber mein Vater ist der himmlische Vater, Lob und Dank. Ich staune über diese ganzen Gnadengaben des Heiligen Geistes. Ich danke Gott, dass er mich an seiner Gnade und Liebe teilhaben lässt. Wir singen ein schönes Lied ab und zu mal. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut, Jesus, durch dein Blut. Welch Glück, welch Zufall. Das ist mehr als im Lotto zu gewinnen. Welch Glück. Ich darf bei Gott Zuflucht haben. Das ist nicht selbstverständlich. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und ich staune, plötzlich kommt irgendwo eine Hilfe. Irgendwo kommt ein Lichtlein her. Irgendwo, irgendetwas. Ich darf ja, diese unverdiente Güte Gottes erfahren. Meine Enkelin, ich fahre mal mit ihr. Sie war noch klein, jetzt war sie ein bisschen größer. Die wachsen alle. Die, weißt du, man soll das Leben genießen. Man soll seine Enkelkinder und Urenkelkinder genießen. Und das kleine Mädchen sitzt mit mir und dann sagt, Opa, ich werde verfolgt. Oder wir werden verfolgt. Denk mir nichts dabei. Ich gucke im Rückspiegel, kein Mensch fährt mir nach. Verstehst du, ich bin ganz allein auf der Straße. Opa, wir werden verfolgt. Ich habe gesagt, Priscilla, niemand ist hinter uns her. Opa, doch, wir werden verfolgt. Heute Morgen hast du gesagt, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben oder unser Leben lang. Verstehst du, wir werden verfolgt. Du wirst verfolgt. Du wirst verfolgt. Hör mal zu, nicht von den KGB, Securitas oder Stasi-Leuten. Nein, du wirst vom lieben Gott verfolgt. Der verfolgt dich. Ich bin überrascht. Und dieses Mädchen hat mich so ermutigt. Verstehst du? Wir werden verfolgt, auch wenn wir es gar nicht merken. Wir werden beobachtet. Auch wenn wir es gar nicht merken. Und gar nicht dran denken. Wir werden beobachtet. Und heute dank Google, du weißt ganz genau, wo wir uns befinden oder so weiter. Man kann dich überall von überall beobachten. Gott beobachtet dich und Gott verfolgt dich. Ich bin überrascht, wie viele Wünsche ich in meinem Kopf habe und wie viele Wünsche herumschwirren. Und dann heißt es plötzlich, du sollst dem Herrn dein Leben befehlen, du sollst dem Herrn vertrauen, du sollst auf den Herrn blicken und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ich habe mal einen blöden Wunsch gehabt. Manchmal kommen blöde Wünsche, sind blöde Wünsche auch sehr teuer. So, die haben einen blöden Wunsch gehabt. Weißt du, ich habe einen Audi 80 gekauft, so einen schönen Audi, aber flotten Audi und einen schönen Audi, damals schon lange her, gekauft. Und dann, als ich das Auto besitze, neu gekauft, zum ersten Mal in meinem Leben ein Auto neu gekauft, Audi 80, und dann fahre ich, aber so leicht, so windempfindlich, lieber Gott, und ich muss so viel fahren, verstehst du, und so leichtes Auto, ich hätte gelernt, ein bisschen lieber ein schwereres Auto, ein stabiles Auto, Motor vorne, und wenn was passiert, dass man wenigstens nur die Füße behält und überlebt und was weiß ich, was man für Gedanken so hat. Und dann haben wir Autounfall, meine Frau, Totalschaden, dieses neue Auto, 3-4 Wochen alt und Totalschaden. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Da du kommst aus dem Staunen nicht raus. Jetzt muss ich den Unfall bei der Polizei melden und bei der Versicherung und dann fragt der Versicherungsmensch, und wer ist schuld? Dann sage ich, der Wind. Das himmlische Kind, verstehst du? Ja, kann jeder sagen, der Wind ist schuld. Dann sagte, bringen Sie den Beweis, dass Windstärke 8 dort war, dann wird Ihr Auto ersetzt. Ich denke, Mensch, sofort das Wetteramt angerufen, sofort ausdrucken lassen, was für Windstärke dort war. Das war über 8 die Windstärke. Das Auto wurde von der Straße weggeblasen, also konnte meine Frau nichts und niemand konnte was dafür, dass sie gegen den Baum gefahren ist und das Auto schrottreif gefahren wurde. Und das Auto anstandslos bezahlt und dann habe ich das Schrottauto verkauft und für das Geld, was das Auto bezahlt wurde, konnte ich mir ein Audi 100 kaufen. Ein stabileres Auto, ein festeres Auto. Du siehst, Gott sorgt für uns. Manchmal auch anders. Zuerst war ich erschüttert, habe ich gesagt, lieber Gott, guck mal, jetzt diene ich dir, jetzt sind wir unterwegs, machen wir eine Jugendfreizeit und jetzt passiert dieser schwere Unfall. Gott führt uns auf merkwürdige Art und Weise. Und er erfüllt uns unsere Wünsche. So manchmal sind wir überrascht und staunen. Zuerst sind wir geschockt. Das ist, wie Staunen beginnt. Du bist am Anfang geschockt. Die werden gekündigt, verlierst die Wohnung. So kommst du in den Dschungel, in den Dickicht, im ganzen Buschwerk, verfängst dich irgendwo, kommst gar nicht mehr raus. Lauter Sonderbarkeiten. Verstehst du, das läuft gar nichts mehr. Bist geschockt und sagst, lieber Gott, das war bei uns. Da habe ich nur meine Frau in den Arm genommen und gesagt, du, Auto kann man immer ersetzen. Hauptsache, wir leben noch. Hauptsache, wir sind noch am Leben. Verstehst du? Man kann alles ersetzen. Und dann, wer hat das angestellt? Wer hat das gemacht? Oder wie ist es gekommen? Ich bin überrascht. Das Leben steckt voll von guten und bösen Dingen. Und genau auch das Böse benutzt der liebe Gott für gute Zwecke. Denn manchmal kann er das Gute gar nicht bewirken. Es muss zuerst mal erschüttert werden. In Jugoslawien, ich bekomme manchmal, weißt du, manchmal als Pastor bekommt man ganz dumme Sachen. Passieren ganz dumme Sachen. Ich sitze da und denke und bete und plötzlich fallen mir Geschwister in Jugoslawien, in Vinkovci ein, durch diese Geschwister, und Gott spricht zu mir: Fahr zu ihnen und du hast eine Botschaft für sie. Denke ich. Weißt du, hinfahren kann man ganz schnell. Und die Botschaft, ihr müsst wissen, was ich sagen soll. Ich bin dort, predige dort, bin hingefahren. Es war in einem November, war Gott gehorsam. Bin dort, habe mich angemeldet, die Leute haben mich freudig aufgenommen. Denke, aber ich habe noch gar keine Botschaft. Und Gott hat zu mir gesagt, aber ich habe eine Botschaft für Sie, für die Leute dort in Vinkovci. Und fahre dorthin, predige. Die ganze Zeit bete ich schon. Es ist schon der dritte Tag und ich müsste jetzt übermorgen abreisen. Und ich habe immer noch keine Botschaft. Und ich stehe da und gucke zum Fenster raus. Und dann sagt der Heilige Geist, sagt der Gemeinde, sie sollen die Scheune kaufen. Sie sollen die Scheune kaufen. Es gab ein bisschen Aufregung in der Gemeinde und ich habe gesagt, ich gebe zu das erste Angeld, kauft die Scheune. Und zwar so schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Und tatsächlich, es gab ein bisschen Unruhe, da kamen extra Leute von Vukovar auf der anderen Seite von der Donau. Ja, wir hätten Bauplatz, wir könnten dort was bauen. Warum müssen die da die Scheune kaufen? Sag doch, hat der Herr das dir wirklich gesagt, die sollen die Scheune kaufen? Ich habe gesagt, doch, der liebe Gott hat mir gesagt, ich soll denen sagen, die sollen die Scheune kaufen. Zu guter Letzt haben sie die Scheune gekauft und dann brach der Krieg in Jugoslawien aus und eine amerikanische Bombe zerstörte den Gemeindesaal und den Schuppen. Also diese zerstörte, und Geschwister haben überlebt, aber in diesem Krieg, das war zerstört. Und weißt du, was passiert ist? Die Amerikaner haben eine ganz tolle Gemeinde, die haben die schönste Gemeinde, das schönste Gemeindehaus mit Marmorboden und so weiter, jetzt dort in Vinkovci, die Gemeinde, die dort waren. Sie hätten das nicht bauen können, wenn sie die Scheune nicht gehabt hätten. Und die Scheune hat kein großes Vermögen, ich glaube 4.000 D-Mark oder ja, D-Mark oder Euro, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall gekauft. Guck mal, manchmal ist es merkwürdig, wie Gott arbeitet. Du bist überrascht, kriegst von Gott einen Auftrag, kauf die Scheune. Wir müssen Gott gehorchen und auf die Leitung des Heiligen Geistes folgen. Manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht. Die sind zu merkwürdig. So, nicht einmal die Hälfte wird einem gesagt, was alles mit einem passiert. Wir Menschen staunen über Berge, über Weite des Landes und Tiefe der Ozeane und was weiß ich. Lass uns anfangen, über Gott zu staunen. Über Gott zu staunen. Einfach die Fülle, was er hat. Ich staune die nie zu begreifende Liebe, die Güte, die Barmherzigkeit. Ich werde verfolgt. Ich staune über die Gnade. Das, was Jesus für mich getan hat, für die Erlösung. Ich staune für die Führung Gottes. Also, es ist so wichtig, wir müssen lernen, richtig zu empfangen, im richtigen Moment was aufzunehmen und im richtigen Moment loszulassen. Beides ist wichtig. Weißt du, Gott will uns nämlich weiterführen. Gott will nicht, dass wir uns verkrampfen. Ich muss das haben, das hat der liebe Gott mir gegeben. Nein. Rechtzeitig abgeben und rechtzeitig annehmen. Ich staune. Ich staune, dass Gott mir Hoffnung gibt, Mut gibt, Zuversicht gibt. Ich staune für all die Wunder, der sich so für mich ausgedacht hat. Das ist erstaunlich manchmal, verblüffend. Und die nur für mich passen. Jeder Einzelne sollte seine eigene Wundertüte kaufen und sich besorgen. Und selber in diesem göttlichen Überraschungsclub Mitglied werden. Es ist fantastisch, kaum zu fassen, was Gott für einen geplant hat. Gott hat alles gut gemacht, recht gemacht. Und wenn wir hinterher zurückschauen und sagen, Herr, du hast wohlgetan. Das ist dieses göttliche, biblische, kananitische Wort. Wohlgetan. Wohlgetan. Ich staune über die Treue Gottes. Bewundere sie. Bin überrascht. Weißt du, wir haben verlernt zu staunen, ihr lieben Geschwister. Es ist der Herr. Es ist der Herr. Und er überrascht uns. Und wir müssen uns nur überraschen lassen. Herr, und was hast du heute bereitet? Und ich stehe noch zu diesem Wort, was ich euch gesagt habe. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Sei nicht so perfektionistisch. Alles muss prima, sauber laufen, geordnet. Nach deutscher Ordnung. Verstehst? Deshalb kommst du nirgendwo hin. Du musst wie im Wilden Westen leben, wenn du Gottes Herrlichkeit erleben möchtest. Weißt du, die einfach wissen nicht, wie geht es weiter? Was passiert als nächstes? Der normale Mensch will alles nur berechnen, planen, kontrollieren und überwachen. Aber Gott arbeitet dann, wenn du nicht mehr überwachen kannst, nicht mehr kontrollieren kannst, nicht mehr im Griff hast. Dann nimmt er es in die Hand. Ich staune über die Gesetze Gottes, wie perfekt sie sind, wie wunderbar sie sind. Der Herr Jesus hat einen wunderbaren Namen in der Bibel, Wunderrat. Wunderrat. Er ist Wunderrat. Weißt du, die ganzen universellen Gesetze, ganz schnell, wenn ich so seine Gesetze anschaue, wie die alle funktionieren, ganze Rhythmen, Zyklen, Mechanismen, die ganzen Daseinsebenen, Gott wirkt Wunder. Wir müssen nur uns integrieren und hineinfließen. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Zufall ist immer dann, wenn der liebe Gott nicht unterschreiben möchte. Dann nennen wir Zufall. Schicksal. Nee, bei Gott gibt es sowas nicht. Alles, was wir sehen, ist Geist. Ist geistiger Natur. Wir können es nicht erklären. Aber wir sollten darauf eingehen und sagen, ja Herr, dein Wille geschehe. Und alles, pass auf, wenn du mit Gott gehst, und mit Gott wandelst, du wirst etwas entdecken von diesen göttlichen, ewigen, universellen, jenseitigen Gesetzen, himmlischen Gesetzen. Alles besteht aus Entsprechungen. Weißt? Oben und unten. Dein Wille geschehe im Himmel, so auch auf Erden. Dies ist eine Entsprechung. Und da kannst du nichts dagegen machen. Es geschieht. Du kannst nicht verhindern. Dein Wille geschieht im Himmel und auf Erden. Und alles, was du dort siehst im Himmel, das sollst du bauen, Moses, in der Stiftshütte. Wie oben, so auch unten. Alles ist in unserem Leben genauso aufgebaut. Was innen ist, ist auch außen. So wie ein Mensch sich äußerlich gibt, so ist auch innerlich. Das ist also unumstößliches Gesetz. Innen und außen, immer diese Entsprechung. Wie du in deinem Herzen glaubst, so bekennst du, so redest du, so lebst du. Weißt du, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und saures Wasser fließen. So wie du in der unsichtbaren Welt integriert bist, begründet bist und so weiter, so bist du auch in der sichtbaren Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehst? Wenn du das weißt, dann kannst du ganz anders reagieren. Unsere ganze Wahrnehmung, unsere Existenz, es ist wie in einem Spiegel. Ich sehe, aber alles so seitenverkehrt. Weißt du, im Spiegel siehst du alle seitenverkehrt. Das ist auch nicht Realität. Aber da putzt du dich und kämmst dich und bügelst dich und rasierst dich. Aber alles ist seitenverkehrt. Unsere ganze Wahrnehmung. Gottes Gesetze verblüffen uns. Also mich auf jeden Fall. Herr, deine Gesetze sind so wunderbar, so fantastisch, so herrlich, so großartig. Ich bin überrascht, wenn ich an die Gesetze Gottes denke. An alles hat der liebe Gott gedacht. An alles. Ich könnte viele Geschichten noch erzählen, so aus der Natur, aber die Zeit reicht mir nicht dazu. In Yellowstone Park, da war nur Wüste, da war alles tot, alles brach. Und heute ist es ein Museum, ein Park, ein wunderbarer Park. Und warum ist dieser Yellowstone Park so wüst geworden, was ist da passiert? Dann liest einer, vor 70 Jahren hat man den letzten Wolf erschossen. Und dann kam ein Forscher auf die Idee, lasst uns wieder Wölfe ansiedeln, hier in diesem Yellowstone Park. Und dann hat man Wölfe ausgesetzt und so weiter und so, Stück für Stück wurde die Natur wieder geordnet. Die Natur regeneriert sich selbst, da braucht man nicht den Menschen, der Mensch zerstört alles, der letzte Wolf. Weißt du, wenn man keine Kämpfe hat, wenn man ja, diese Dinge nicht mehr hat, dann wird alles brach, stirbt alles aus, dann übernimmt das Übel die ganze Kontrolle. So, finde heraus, Herr, deine Gesetze sind zu wunderbar, zu herrlich, zu fantastisch. Durch die Erkenntnis der Realität Gottes in unserem Leben und so weiter, plötzlich wirst du klug. Aus Mangel an der Erkenntnis des Herrn geht mein Volk zugrunde, heißt es einmal in der Bibel beim Propheten. Und je mehr du Gott erkennst, je mehr du staunst, oi, das ist der Herr, das hat er gewirkt. Und was er geschaffen hat, ist gut. Er sah alles an und es war sehr gut. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Durch die Erkenntnis Gottes sehen wir unseren inneren Zustand, erkennen unseren Mangel und seinen Reichtum. Wir sehen, er ist Herr, er hat alles unter Kontrolle und er hat auch hier unten alles unter Kontrolle. Durch ihn entdecken wir, wer wir wirklich sind. Je mehr du den Herrn erkennst und staunst über ihn, beginnst du richtig zu denken, zu leben, kannst ganz anders an deine Wiederherstellung rangehen, an deine Neugestaltung, da kommt wieder der Wolf. Und dein Park beginnt zu leben, da entsteht wieder Bewegung, Erneuerung. Unsere äußere Welt, die passt sich gleich dem inneren Zustand an. Was hier drin ist, kommt auch gleich in deine Umgebung. Weißt du, als Jesus in das Haus von Zachäus reinkam, hat Jesus dem Zachäus nichts gesagt. Also ich höre nicht, dass er eine Predigt gehalten hätte. Der hat sich nur hingesetzt. Und dann sagt und schreit der Zachäus gleich, und Herr, ich gebe von diesem Besitz, von diesem Vermögen, die Hälfte den Armen, mach wieder gut und dergleichen. Ich bringe Ordnung. Weißt du, wenn der Heilige Geist, Jesus und Gott in unser Leben hineinkommt, da brauchst du keine großen Seelsorger, große Predigten, große Gebete, große Seminare. Das geht dann automatisch. Was würde Jesus tun? Das ist die große Frage. Natürlich, er würde das Ding rausschmeißen. Er würde alles auf den Kopf stellen. Er würde so vieles verändern. Oder er würde es so lassen, wie es ist. Wir müssen plötzlich herausfinden, was ist der Wille Gottes. So wie der Makrokosmos ist, so ist auch der Mikrokosmos. Das entspricht einander. So wie du im Geist bist, in Gott bist, im Glauben bist, in der Liebe Gottes bist, so bist du auch in Wirklichkeit. Einfach. Wie im Großen, so auch im Kleinen. Ganz einfach. Wie in der Ewigkeit, so auch im Alltag. Und der wird bei euch bleiben, ewiglich. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Unsere ganze gesamte Existenz spiegelt sich in kleinen, so wie in großen Maßstäben ab. Weißt du, du denk nicht, dass Gott dir im Himmel die Sünden vergibt. Die Sünden werden hier vergeben. Aber du musst zuerst mal hier die Sünde dem anderen vergeben. Vergib, so wird dir vergeben. Verstehst du? Und so wie wir unseren Schuldigen vergeben, so wird Gott uns vergeben. Deine Sündenvergebung hast du nicht hier auf dieser Erde. Die hast du erst im Himmel, aber hier musst du vergeben. Deine Schuldner, wer es auch immer ist. So, diese Strukturen sind überall gleich. Sie ähneln sich. Wenn du diese Grundstruktur einmal erkennst und staunst, Herr, wirklich, wenn ich vergebe, wird mir vergeben, habe ich die Vergebung, lebe ich in der Vergebung und so weiter, wenn ich vergebe, wenn ich Gott erkenne und sehe, wie Gott ist, diese Grundstrukturen, da bleibt mir die Spucke weg. Ich sage, nein, ich kann es nicht fassen, wie gütig der Herr ist. Verstehst du? Der eine betet, Gott, ich danke dir, dass ich den Zehnten gebe, dass ich regelmäßig in die Kirche gehe, zweimal in der Woche faste und so weiter, betet der Fromme dort. Und der eine, was macht der? Der Sünder, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und du siehst, was da passiert. Er ging gerechtfertigt davon. Plötzlich merkst du, wie alles so ineinander greift, wie sich alles bewegt. Du gehst nach Hause, oh, Lob und Dank. Halleluja. Plötzlich merkst du, wie so alles fließt, wie in einem Strom. Und du kommst tiefer und tiefer, zuerst mal bis zu den Knöcheln, dieser Strom beim Hesekiel. Du kommst bis zu den Knöcheln, bis zu den Knien, bis zur Hüfte, bis zum Hals. Und plötzlich hast du kein Boden unter den Füßen und dann paddelst du. Dann wirst du getragen, bewegst dich. Weißt du, der Strom wird immer tiefer und tiefer. Je mehr du hineinsteigst in diesen Strom der Gnade, je mehr du anfängst, Gott zu bewundern. Aber bis zum Knöchel, was siehst du da? Das ist ein paar Muscheln vielleicht. Aber wenn du bis zum Hals schon drin bist und dann keinen Boden mehr unter die Füße hast und sagst, Herr, jetzt werde ich von dir getragen, von der Strömung getragen. Das kleine Bächlein. Weißt du, alle Flüsse, ich war an mehrere Flussursprünge hier in Europa. Meine Tochter wohnt in Donau, bei Donau-Eschingen. Da ist die Donau ein Rinnsal. Ein Rinnsal. Und dann heißt es dort, das ist der europäische Wasserscheide. Wenn ein Regentropfen auf das Dach einer Hütte dort fällt, da geht ein Tropfen Richtung Mittelmeer und ein anderer Tropfen geht Richtung Schwarzes Meer. Verstehst du? Das europäische Wasserscheide. Und so aus diesem kleinen Rinnsal. Und dann, wenn du mal im Donaudelta bist, dann bist du überrascht, oh, wie viel Wasser da ist. Diese Zuflüsse, je mehr du mit Gott dich abgibst, desto mehr Zuflüsse gibt es in deinem Leben. Die Herrlichkeit wird größer und größer. Aus dem kleinen Ursprung wird ein gewaltiger Strom, das durch die Kontinente geht. Ein kleiner Funke richtet einen Großbrand an. Ein kleiner Funke. Lass dich von Gott überraschen. Von seiner Kraft und von seiner Allmacht. Ist Gott etwas unmöglich? Sag doch so. Denk doch so. Reagiere so. Ist Gott etwas unmöglich? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Komm aus deiner Schwachheit in seine Kraft hinein, in das Kraftfeld des Heiligen Geistes und du wirst merken, wie ich werde plötzlich getrieben. Dann triffst du ganz andere Entscheidungen, reagierst ganz anders. Dann lässt los oder hältst fest, je nachdem, was nötig ist. Steig hinein, tauch dich in diesen Strom seiner Gnade. Verliere den Boden unter deinen Füßen. Gott wird dich tragen. Halleluja. Gott wird dich tragen. Durch die Erkenntnis, wenn du Gott begreifst, das macht dich gesund. Also plötzlich bekommst du ein ganz anderes Bewusstsein. Und dann verstehst du, in seine Wunden bin ich geheilt. So wie im Himmel, so auch auf Erden. Dort sehe ich bin gesund, bin perfekt. Und wenn du nur auf deine Krankheit schaust, dann kannst du nicht erwarten, dass du gesund wirst. Da bist du nur kränker. Lasst uns auf den Herrn schauen. Die Bibel sagt, lasst uns wegsehen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nur dem bei. Plötzlich bekommt dein Leben ein ganz anderes Geflecht, ein ganz anderes Gerüst. Du kannst jetzt plötzlich ganz anders Gott gegenüberstehen und sagen, Herr, du bist mein Vater, du hast mir versprochen, dein Wort ist Ja und Amen. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Gottes Kraft und seine Herrlichkeit werden sich in dir, in deinem Leben verdichten. Je mehr du dich auf Gott konzentrierst, desto fester wird die Sache, griffiger. Das Natürliche wie das Übernatürliche, verstehst du? Dein Wille geschehe. Aus deinen Nachteilen werden plötzlich Vorteile. Ganz schnell so, verstehst du? Aus diesen starren, jetzt noch blockierenden Lebensmustern plötzlich wird flüssiges Gold. Ich brauche immer das Bild von Wasser, H2O. Verstehst du, das ist Wasser? Es bleibt immer in der Zusammensetzung, was es ist, nur eine andere Art und andere Form, eine andere Ebene, eine andere Zusammensetzung. Durch Gott bekommt dein Leben eine ganz andere Zusammensetzung. Plötzlich, ja, du schwebst, du hebst ab, du wirst eine Wolke, die dann vorbeizieht. Ja. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Lass dich von Gott überraschen. Durch Gott entdeckst du plötzlich die andere Seite des Lebens. Die andere Lebenszeit. Die Zeit geht schnell vorbei, aber die andere Lebenszeit. Durch Gott entdeckst du die Vielfalt deines Lebens. Wie prachtvoll dein Leben ist. Herr, ich staune die nie zu begreifende Gnade, Liebe, Güte an. Du erwächst die Gaben, die in dir so verschüttet und brach sind und brach liegen. was so alles noch in dir steckt. Plötzlich merkst du, Mensch, zu dem Talent kommt noch ein anderes Talent. Ich kann schreiben, aber ich kann auch gut vortragen und vorlesen. Ich kann singen, aber ich kann auch Musik machen. Plötzlich merkst du, dass du Talente hast, Fähigkeiten hast. Aber wenn du nicht übst und nicht gebrauchst diese Dinge, da verkümmert alles. Verstehst du? Wir fragen uns, warum wir bestimmte Organe noch im Körper haben, was für Funktionen haben sie. Weißt du, weil diese Organe haben keine Funktion mehr. Entdecke diese Funktionen, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. In seinem Licht sehen wir das Licht, heißt es mal im Johannesevangelium. Er will also dir die Augen öffnen, dass du siehst und dass du staunst. Das ist der Herr, der mir diese Gaben, diese Fähigkeiten gibt. Zu der einen Gabe gibt es noch eine andere Gabe und dann gewinne ich das. Weißt du, wir sind nicht da, um das alles schön unter dem Scheffel zu stellen und zu bewahren, bis der Herr Jesus wiederkommt. Nein, wir sollen die Dinge gebrauchen, leben, auch verbrauchen. Weißt du, man bekommt Farbe. Gott gibt uns Farbe. Nicht nur, dass wir die Farbe aufheben. Wir sollen die Wand malen, Bilder malen. Wir sollen was darstellen. Das ist, sich für den Herrn zu verzehren. Da stehen die Leute da und sagen, guck mal, was hat der Künstler da gemalt? Fang an, deine Dinge zu gebrauchen. Gleiches, zieh Gleiches an. Ein anderes Gesetz. Bleibe in Jesus und du wirst viel Frucht bringen. Verbinde dich mit ihm, trachte nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und du wirst Wunder erleben, du wirst staunen. Alles fällt mir zu. Ich kann das, auch wenn du es nicht gelernt hast. Und Gott gebraucht Menschen, die untalentiert, unbegabt sind, noch kompliziert sind und sonst was. Die müssen nur von sich selbst befreit werden. Fang an, Prioritäten in deinem Leben zu setzen und du wirst erleben, wie sich das Gute in deinem Leben sich von selbst einstellt. Gutes und Barmherzigkeit wird Gott uns nicht tun, steht nicht in meiner Bibel. Gutes und Barmherzigkeit wird uns folgen, unser Leben lang, genauso wie, dass der Wille Gottes geschieht. Gott macht nichts. Er sitzt da im Himmel und sagt, ich habe alles den Menschen gegeben, sie sollen nur gebrauchen. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen, mich begleiten, mir zufallen, zufließen, so angeschwemmt werden. Halleluja. Das Gute wird dir angeschwemmt. Plötzlich kommt es in deinen Besitz und erstaunst du, Mensch, das wird auf mein Konto gut geschrieben. Das könntest du gebrauchen, oder nicht? Ja. Dein Leben wird neu ausgerichtet. Deine Lebenssituation verändert sich plötzlich. Gutes und Barmherzigkeit. Und dass ihr gedacht habt, böse mit mir, hat Josef einmal gesagt. Und der Herr hat es gut gemacht. Die haben dich herausgeschmissen, aber Gott hat dich aufgefangen. Nur nebenbei, durch den Heiligen Geist, bist du plötzlich auf einer anderen Frequenz, auf einer anderen Wellenlänge, empfängst ganz andere Dinge, hörst ganz andere Dinge, siehst ganz andere Dinge, dein Leben reagiert anders, weil Gott der Herr der Dinge ist. Plötzlich hat in deinem Leben alles eine bestimmte Wirkung, auch wenn es schlecht ist. Also ich bin nicht böse auf das Schlechte. Ich bin sogar Gott dankbar für die Probleme. Denn die ganzen Wunder und Herrlichkeiten entstehen aus den Problemen. Ich bete nicht, lieber Gott, nimm das Problem weg, ich habe Angst. Oh, das wird mich entrücken. Nein, lieber Gott, gib mir Kraft und Mut und Kühnheit, auch das Problem zuzugehen und in Angriff zu nehmen und zu lösen. Und ich merke plötzlich, dass diese Probleme gar keine Probleme sind. Gott wirkt Wunder. Gott selbst will dein Schicksal in seine Hand nehmen und will dein Leben in Harmonie und Ausgleich schaffen. Ausgleich, das heißt, er gleicht alles aus, er macht es gut. Ihr gedachtet böse und der Herr macht es gut mit euch allen. Weißt du, Gott schneidet manchmal Dinge ab, damit wir mehr Frucht bringen, damit der Apfel größer wird und nicht so mickrige, saure Äpfelchen. Bei Gott ist weniger mehr. Preis Gott, weniger mehr. Du kannst nicht alles behalten. Weißt du, Gott möchte, lass los, lass bleiben. Gott will, dass es dir gut geht, dass du zufrieden bist, dass du glücklich bist, dass du in Harmonie und in Frieden bist. Das ist, was er will. Du musst nicht krampfhaft etwas festhalten, wer es auch immer ist und was es auch immer ist. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und aus jeder Situation macht der liebe Gott was Gutes, Nützliches und Brauchbares. Viele sind enttäuscht. Weißt du, sind enttäuscht. Auch die Enttäuschung ist eine Überraschung. Auch die Enttäuschung ist eine Überraschung. Ach, wir dachten, er würde Israel erlösen. Wir dachten, er würde die Römer davonjagen. Und was ist passiert? Dann haben sie gehängt. Und so weiter. Die waren enttäuscht. Und in diese Enttäuschung trat Jesus in ihr Leben hinein. Was redet ihr für dummes Zeug hier da? Musste nicht Christus leiden, musste nicht auferstehen, musste nicht das alles passieren. Und dann beim Brotbrechen gingen ihm die Augen auf. Staunen, das war doch unser Herr. Und aus diesem Staunen ist ein Freudenlauf geworden. Da rannten sie nach Jerusalem schnell. Uns ist der Herr erschienen. Enttäuschung ist eine negative Überraschung. Und Gott will uns überraschen. Nicht nur im Positiven, dass alles so gebuttert, geölt und geschmiert und roter Teppich ausgerollt ist. Nein, Gott wird uns überraschen, auch mit negativen Sachen, dass manches ausbleibt. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Denk an diese Jünger Jesu. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann sagt der Herr nochmals, fahrt raus. Genau, tut das Gegenteil, was ihr bisher gemacht habt. Nicht nachts fischen, sondern am helllichten Tag. Und mittendrin im See, wo man eigentlich um die Zeit keine Fische fängt. Und sie machen den größten Fang ihres Lebens. So, wo es Probleme gibt, meine lieben Geschwister, da gibt es Überraschungen. Und es hängt ab von deiner Reaktion, wie du darauf reagierst. Wenn Probleme, Enttäuschungen, Dinge auftauchen, wie reagierst du darauf? Und ich sage dir eines, das ist eine Botschaft, die ich weitergeben möchte. Gott hat mir vor Jahren eine Predigt gegeben, ein gutes Thema. Mach aus deinen Problemen Projekte. Mach aus deinen Problemen Projekte. Und dort, wo Probleme sind, dort gibt es Wunder. Dort gibt es Lösungen. Dort gibt es Überraschungen. Ja, wo es Probleme gibt. Wenn du keine Probleme mehr hast, keine gesundheitlichen Probleme, familiäre Probleme, finanzielle Probleme und wie die ganzen Probleme heißen, verstehst du, wenn du die nicht mehr hast, wird dein Leben nicht mehr lustig sein. Wirst du keine Freude haben? Ja, alles ist so langweilig. Kennst du Adventkalender? Weißt du, was ein Adventskalender ist? Da gibt es so kleine Fensterchen und die Kinder, die machen auf, da ist vielleicht eine kleine Schokolade oder das und dann das und das und das und das. Und jeden Tag wird ein Kalenderfenster aufgemacht und hinter jedem Fenster ist eine kleine Überraschung. Und so, und Gott hat jeden Tag so ein Adventskalender für dein Leben bereitet, dass du aufmachst. Oh, was ist jetzt? Überraschung. Der Kaufmann, der sucht Perlen und so weiter. Und plötzlich kommt auf dem Marktplatz so Antiquariat oder was weiß ich da, Ramsch wird verkauft und sieht eine Perle. Und er verkauft alle anderen Perlen und da steht die eine Perle. Er war überrascht. Oder der andere, der einen Schatz in Acker gefunden hat, der verkauft alles und kauft sich diesen Acker und dem der Boden gehört, dem gehört auch der Schatz. Überraschungen haben auch Konsequenzen. Wenn du überrascht werden möchtest, verkaufe alles, was du hast, um diese eine Perle zu erstehen, diesen einen Schatz. Und du weißt, was sie wert ist. Und ich bin manchmal überrascht, diese Schmuckhändler, die wissen ganz genau, was Gold kostet und was die Diamanten kosten, was die wert sind. Verstehst du, wenn du dieses Bares und Rares oder wie dieses Zeug da heißt, mal anguckst, versteht, da bin ich erstaunt, die schätzen dort und dort. Und die wissen ganz genau, ob das was wert ist oder nicht. Weil sie damit umgehen, damit leben, dass sie ihr Leben. So, du machst eine Entdeckung und du kannst oft mit kleinen Dingen großen Reichtum finden. Und sie, ja, durch dieses Staunen. Die anderen wissen gar kein, die wissen nicht, was es wert ist. Ja, das habe ich von meiner Großmutter geerbt. Verstehst? Ja, aber was es wert ist, entdecke. Geh in die Tiefe in deinem Leben. Und sei bereit, dafür zu leben, zu arbeiten, zu sterben, zu kämpfen, alles zu verlassen, zu verkaufen, zu opfern, zu investieren. Wenn du etwas entdeckt hast, fang an zu suchen. Wir überraschen uns Gott manchmal. Plötzlich steht ein Engel vor dir. Maria, du wirst den Messias zur Welt bringen. Maria. Und sie war überrascht über den Engel. Maria, du wirst schwanger werden. Aber ich weiß von keinem Mann. Ich weiß gar nicht, wie das passieren soll, lieber Gott. Du musst ein biologisches Wunder schaffen. Ja, du sollst Jesus austragen. Und damit fingen die Probleme an, als sie Ja sagte. Ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ich sage dir eines. Wenn du Ja zu dem Willen Gottes sagst, dann geht's. Da gehen die Überraschungen los. Plötzlich kommt der Josef, du, wann können wir heiraten? Verstehst du? Und dann gibt der Kaiser Augustus einen Befehl aus. Kennst du ja die Weihnachtsgeschichte, dass sie alle nach Bethlehem runter müssen. Und plötzlich kommt da ein hoher Besuch aus dem Osten, gebildete, intellektuelle, belesene Menschen bringen Schätze, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und plötzlich müssen sie fliehen. Josef, pack alles, das Kind und die Mutter, und hau ab nach Ägypten. Verstehst du? Da ist Bewegung. Eine Überraschung nach der anderen, ein Wunder nach dem anderen. Und wie soll es ja weitergehen? Wenn du Jesus auffängst in deinem Leben, empfängst in deinem Leben, du, dann öffnen sich Türen, dann schließen sich die Türen, dann passiert Führung in deinem Leben. Euch ist heute der Heiland geboren. Da kommen sogar Bauern, Hirten. Oh, uns ist der Engel Gottes erschienen. Überraschungen. Wenn du ehrlich bist für Gott und auf Gott wartest und Gott lieb hast, plötzlich begegnet der Herr. Ich denke nur an den alten Zacharias. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, Herr, lasse sein Angesicht über dir leuchten. Und plötzlich steht ein Engel, Zacharias, deine Elisabeth wird einen Sohn gebären und den sollst du Johannes nennen. Aber Herr, ich weiß von keinem in meiner Sippe vor, wo Johannes heißt. Doch, der wird jetzt sein, Johannes der Täufer. Das ist eine Überraschung. Und die Überraschung hat sich erst erfüllt oder er wurde erst vernünftig, er hat wieder seine Sprache gefunden, als er zugab und Gott recht gab, wie der Bub heißen sollte. Die Überraschung. Wir haben seinen Stern gesehen. Die ganzen Adventsgestalten sind Menschen, die was erwartet haben und die konnten es gar nicht fassen, dass es gerade ihnen dieses Unglück oder Glück passiert. Auch Unglück ist eine Überraschung. Sie müssen nach Ägypten fliehen. Oder dass die Weisen in den Herodes betrügen. Auch das ist so eine komische Geschichte. Nachts erscheint ein Engel Gottes den Weisen da aus dem fernen Osten, geht nicht zum Herodes zurück, sondern geht auf einem anderen Weg nach Hause. Geht nicht zu diesem Fuchs, zu diesem Teufel und hat bei dem nichts mehr zu suchen. Die haben sowieso gar keine Ahnung in Jerusalem, was dort alles passiert. Geht auf einem anderen Weg zurück. Führungen Gottes, das sind Überraschungen. Aber die kommen nicht mehr. Was macht? Was ist dann da los? Ich kann mir vorstellen, wie der Herodes da kocht und fummelt und wütet und tobt. Die Jünger waren überrascht. Ständig, permanent. Weißt du, wenn du mit Jesus gehst und lebst, wirst du nur überrascht. Du erlebst nichts mehr Vernünftiges. Du erlebst nur Überraschungen. Gebt ihnen was zu essen. Aber lieber Gott, wir haben doch kein Brot. Und hier weit und breit keine Bäckerei. Und das sind mindestens 15.000, 20.000 Leute. Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann kommt der kleine Bub mit 5 Brot und 2 Fischen. Und Tausende wurden satt und da blieben noch Körbe übrig. Oder der Wein geht ihnen aus. Schon allein. Der erste Tag mit Jesus ist eine Überraschung. Ist eine Überraschung. Die Hochzeit in Kana. Ihnen geht der Wein aus. Und was macht der liebe Gott, liebter Heiland? Er macht aus Wasser Wein. Das Christenleben ist spannend, meine Lieben. Voller Überraschungen. Halleluja. Ist voller Spannungen. Lies die Apostelgeschichte, lies die Kirchengeschichte, lies die Gemeindegeschichte, lies oder hört ihr die ganzen Bekehrungsgeschichten der Leute. Die meisten, die sich bekehrt haben, wollten sie gar nicht bekehren. Aber die sind bekehrt worden. Denk an Saul von Tarsus. Der wütet und kämpft gegen die Gemeinde Jesu. Und was passiert? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Auch eine Überraschung. Und dann sitzt du da, wie soll es weitergehen? Weißt? Gott überrascht uns mit Guten, mit Barmherzigkeit und so weiter. Der Teufel überrascht uns nur mit Verleumdung, mit Verlust, mit Kritik, mit Ängsten, mit Krankheiten und Mutlosigkeit und Einsamkeit. Und er fordert uns ständig heraus. Aber Gott überrascht uns immer. In der letzten Minute greift er ein. Also das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so. Immer in allerletzter Minute, eine halbe Minute vor 12, da taucht er auf. Da wird er aktiv. Und in allem überrascht uns Gott. Weißt du, bei der Verleumdung, du bist verachtet und dann segne dich der Herr hundertfach, so wie diesen alten Isaak. Da ein Brunnen nach dem anderen wird verstopft, verstehst du? Und du grabst und grabst und grabst und grabst und grabst und grabst und machst und so weiter. Und es wird nichts. Und dann schließlich, er erntet hundertfältig. Und dass sogar die Philister eifersüchtig werden auf ihn. Gott benutzt deine Schwachheit für seine Stärke. Je mehr der Feind dich beraubt, dich ausnützt und so weiter, desto mehr gleicht Gott diese Verluste in deinem Leben aus. Das ist meine Erfahrung. Je mehr der Teufel dir zusetzt, desto mehr schiebt Gott dir nach. Je mehr Krisen du hast, desto mehr Höhepunkt hat dein Leben. Gott überrascht dich mit Mut und Zuversicht, mit Kraft und Gnade. Er überrascht dich mit Kraft, ganz, ganz besonders in Situationen, wo du ganz schwach bist. Weißt du, du denkst, ich kann die ganze Last nicht mehr tragen. Ich verkraft es nicht mehr. Und was ist? Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Er legt uns eine Last auf, steht in meiner Bibel. Und er hilft uns auch tragen. Da denkst du mir, Gott, wie soll ich das machen? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin nicht im Himmel. Ich bin in der Hölle. Verstehst du, wenn ich das alles so umschreibe? Manchmal denke ich, wie machst du das? Wie schaffst du das? Frau krank, Pflegefall, Punkt 5, also Pflegestufe 3. So und so weiter, all das. Wie machst du das? Aber der Herr legt uns eine Last auf und ich bin verblüfft. Er hilft zu tragen. Jeden Tag stehst auf. Gott überrascht uns mit Mut und Kühnheit. Er lässt den Ängsten die Luft aus. Sagt zu einem, fürchte dich nicht, verzage nicht, gib nicht auf. Du wirst einsam. Und er sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Plötzlich spürst du, hier ist jemand. Und plötzlich stellen sich Leute ein, an die du gar nicht gedacht hast. Gott überrascht uns, bestärkt uns, macht uns selbstständig, macht uns unabhängig. Das ist der liebe Gott. Weißt, Gott handelt. Und wenn Gott mit einem handelt und so weiter, dann ist es immer eine große Überraschung. Wie funktioniert das? Ich weiß es nicht, braucht mich auch nicht fragen. Es geschieht. Es geschieht. Es geschieht einfach. Und Gott ist reich, vermögend, superreich. Und er kann sich leisten, uns zu überraschen, uns zu beschenken. Und die Erlösten werden sein wie die Träumenden. Halleluja, das sind die Erlösten. Die gehen von einer Überraschung, von einem Traum. Die sind wie Phantasten. Weißt du, sie erleben wie Fata Morganas. Das sind die Gläubigen. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieb haben. Überraschung. Und er sagt, oh lieber Gott, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Wie dieser Nathanael da, dieser fromme Freund Jesu. Was kann Gutes aus Nazareth gehen? Und dann sagt der Herr Jesus zum Nathanael, Nathanael, wenn du glaubst, wenn du mir nachfolgst, wenn du treu bleibst, du wirst noch Größeres sehen. Du wirst sehen, wie die Engel auf und ab springen vom Himmel und rauf und runter. Du wirst noch Größeres sehen. Und weißt du wirst sehen, wie Gott handelt, wie Gott wirkt. Gottes Wunder sind keine unliebsamen Überraschungen, nein. Du wirst dich verliebt in Gott und sagst, Herr, aber ich kriege nicht genug. Ich habe so richtig Hunger nach dir, oh Gott. Hunger nach dir. Alle Werke Gottes sind die Überraschungen. Und alles, was Gott getan hat. Der Herr Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha. Okay, das glauben wir alle. Und es ist auch wahr. Aber weißt du, da verdunkelt sich die Sonne für 3 Stunden. Kannst du es vorstellen? Eine Sonnenfinsternis dauert normalerweise nur 8 Minuten. Für 3 Stunden verfinstert sich die Sonne. Die Erde bebt, Gräber tun sich auf, der Vorhang im Tempel zerreißt. Das sind Wunder. Als die Leute das sahen, kein Wunder, dass sie sich gleich 3000 bekehrten an der Predigt von Petrus. Die haben das alles gesehen. Erlebt du mal eine Sonnenfinsternis von 3 Stunden. Ostern ist ein Überraschungsfest. Der Gläubige, der Stein ist weg, Jesus lebt. Er kommt durch verschlossene Türen. Weißt du, der Thomas, oh, ich kann nicht glauben. Weißt du, ist egal, ob du glauben kannst oder nicht, oder Wunder erwartest oder nicht, das spielt keine Rolle. Gott sieht dein Herz, Gott sieht deinen Wunsch, Gott sieht dein Verlangen. Ich kann nicht glauben. Och, erzähl doch, was die Weiber da erzählen, was die Jünger da erzählen, was die Emmausbrüder da erzählen. Ist alles nur Quatsch. Ich glaube nur das, wenn ich meinen Finger in seine Wunden lege, dann glaube ich's. Am nächsten Sonntag, plötzlich, die Tür ist verriegelt, noch zu. Plötzlich kommt Jesus rein und geht auf den Thomas zu und sagt, Thomas, hier sind meine Hände und hier ist meine Seite. Mein Herr und mein Gott. Du siehst, wir werden bekehrt, wenn wir den Herrn berühren. Und wenn der Herr uns begegnet, da sind wir überrascht, wenn der Herr uns seine Wunden zeigt. Das bin ich. Die Führung Gottes überrascht mich immer wieder, wie Gott uns plötzlich begegnet. Durch verschlossene Türen. Deshalb, wenn du betest, schließ deine Tür zu. Du wirst lachen, du wirst mir gar nicht glauben. Die schönsten Gebetserhörungen erlebe ich auf der Toilette, wenn ich die Tür zumache. Das ist wahrscheinlich die einzige Tür, die man zuschließt. Wenn du betest, schließ die Tür zu. Und ich werde öffentlich vergelten. Gott überrascht uns. Gott realisiert seine Geschichte mit unwürdigen Menschen, die kein Recht auf Gnade, auf Wunder und was weiß ich hast. Ich glaube nicht. Und doch, Gott schreibt, ich glaube, Siegfried Fietz oder irgendjemand hier gesungen oder gesagt, Gott schreibt auf krumme Linien gerade und auf gerade Linien schreibt er krumm. Gott schreibt, weißt du, Gott muss sich nicht nach unseren Linien, nach unseren Leitlinien richten. Gottes Geschichte fängt meistens mit einem Staunen, mit einem Fata Morgana. Ja, ich staune. Jesaja 65, Vers 1, ganz schnell noch. Hier sagte Jesaja, ich ließ mich suchen von, oder der Herr sagt zu ihm, ich ließ mich suchen, nicht, die nicht nach mir fragten, und ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Ich ließ mich finden. Jakob wird von Gott auf dem Schlaflager überrascht, als er so ganz tief unten lag, Vater betrogen, Bruder betrogen. Ich bin dein Gott. Und du kommst wieder hier zurück an dieser Stelle. Und dort, wo Gott einmal jemand gesegnet hat, dort erlebst du nochmals den Segen, wenn du nach 20 Jahren vorbeikommst. Weißt du, Verbrecher kommen auch an ihre Orte, wo sie ihr Verbrechen begangen haben, zurück. Auch der Herr begegnet uns immer wieder dort. Und wir sollen ihm dort begegnen, wo er uns mal begegnet ist. Hier, an dieser Stelle. Und Jakob kam zurück, 1. Mose 28, 15. Ich bin mit dir, hat der Herr gesagt, und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen. Bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir versprochen habe. Gott ist treu. Lass dich überraschen von dieser Treue Gottes. 20 Jahre. Und da ist so viel Wasser vom Berg geflossen. Die Liebe Gottes hört nicht auf, auch nicht mit dem Sünder. Psalm 92, Vers 5. Du hast mich durch deine Taten froh gemacht, Herr. Ich will jubeln über die Werke deiner Hände. Er nimmt uns die Bürde ab und stärkt uns und erquickt uns und belebt uns. Das ist der Herr. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen, wie Gott im Angesicht, und jetzt kommt hier noch so einen letzten Punkt, wie Gott im Angesicht deiner Feinde den Tisch deckt. Du hast es nicht verdient. Bist nicht würdig. Bist nicht heilig. Bist nichts Besonderes. Aber der Herr ist dein Hirte. Du gehörst zu seiner Familie, zu seiner Weide. Bist ein Schäfchen, auch wenn du ein bisschen rebellisch bist. Aus dir soll mal ein Leithammel werden. So, ich will im Angesicht deiner Feinde den Tisch decken. Welch eine Überraschung für uns hier. Und für unsere Feinde, unsere Gegner, die uns nichts gönnen, unsere Widersacher, für den Teufel selbst. Das ist unfassbare Gnade. Im Angesicht meiner Feinde, meiner Schwierigkeiten, meiner Probleme deckt er den Tisch. Greif zu, bitte. Sättige dich. Stärke dich. Und das alles unverdienterweise. Aus Erbarmen. Aus Güte und Gnade. Und Liebe, verstehst du? Das ist alles für dich. Alles, was du in der Bibel findest, ist nicht für mich, ist für dich. Natürlich für mich auch. Aber du darfst es haben. Es ist auf dich zugeschnitten. Und du darfst die Gnade und Güte Gottes erleben. Im Angesicht deiner Feinde. Überleg einmal, nicht deine Freunde. Die würden dir auch nichts gönnen, glaub mir das. Aber deine Feinde sind noch schlimmer. Deck dir den Tisch und schenke dir voll ein. Vater, ich danke dir, dass du uns immer wieder überrascht mit deiner unendlichen Liebe. Dass du Wunder wirkst, dass wir geführt werden, dass wir nicht aufgegeben sind, dass wir nicht verloren sind, dass wir noch immer unterwegs sind und dass wir noch am Leben sind, dass wir immer wieder deine Güte erleben dürfen, Tag für Tag. Und jeder Tag ist etwas Besonderes aus deiner Hand, Herr Jesus, angefertigt, handgefertigt für jeden Augenblick unseres Lebens. Ich nehme dich einfach beim Wort und sagst, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und ich lasse mich von dir, oh Gott, überraschen und tragen und leiten und helfen. Du bist ein guter Gott. Halleluja, Halleluja. Kannst du Amen sagen? Preis Gott. Gott segne uns.